ARD.
Ich sitze im NDR in Hamburg-Lockstedt. Jederzeit könnte eine Mail kommen, durch die ich erfahre, ob ich PFAS im Blut habe. Und wie viel davon. Ein paar Wochen zuvor war ich beim Arzt.
Guten Tag. Johannes Edelhoff vom Norddeutschen Rundfunk. Wir sind angemeldet für eine Blutabnahme.
Ich gehe in den Behandlungsraum. Und es geht direkt los.
Okay, da wird es einmal ein bisschen nass und ein bisschen kalt. Nicht erschrecken, das gibt man ganz kurz. Zack, okay, das war's eigentlich schon. Alles okay?
Mhm.
Ich gehe einmal raus, dann können Sie einmal...
Zwei Röhrchen Blut nimmt sie mir ab.
Bitte drücken, genau.
Mhm.
Super, okay.
Die Blutproben verpackt die Ärztin in einer gekühlten Styroporbox. Die schickt sie an ein Speziallabor an der Uniklinik Aachen.
Ich habe gerade die E-Mail bekommen zu meinen PFAS-Werten. Genau, und sehr geehrte Edelhoff, insgesamt liegen Ihre...
Ich überfliege die E-Mail und öffne den Anhang. Und vor mir ploppen viele Abkürzungen auf.
PFOA,
PFHXA,
GenX,
PFNA,
PFNA,
PFDA,
PFHXA,
PFA, XA. Ein bisschen komisch ist es schon, dass man so viel davon im Blut hat, ne?
Was ich aber aus den Zahlen nicht rauslesen kann, ist, ob ich ein Risiko trage, krank zu werden. Mein Bluttest hat Dr. Schettgen ausgewertet. Ich rufe ihn per Skype an. Dr. Schettgen, Leiter der Toxikologie an der Uniklinik Aachen. Sieht für mich nicht aus wie jemand aus dem Labor. Kein Kittel, sondern buntes Hemd. Entspannter Typ. Die Tonqualität? Naja, hört ihr gleich.
Und wenn man das sich so anguckt, die Liste ist ja relativ lang, ne? Also es klingt ja so, als ob da so ein ganzer kleiner Cocktail im Blut ist.
Das ist auch ganz normal. Die gesamte Allgemeinbevölkerung ist mehr oder weniger mit PFAS oder mit perfluorierten Substanzen belastet.
Das ist also normal. Jeder von uns hat einen Chemiecocktail im Blut. Aber beim Durchsehen vom Bericht bleibt mein Blick an einer Stelle hängen. PFOA, Perfluoroktansäure. Genau das Zeug aus dem Skiwachs. Krebserregend nennt das heute die Weltgesundheitsorganisation WHO. Auch davon habe ich was im Blut. Ist das jetzt schlimm? Ich frage Dr. Schettgen.
Für Perfluoroktansäure sind sie etwas höher als die meisten in der Allgemeinbevölkerung. Das ist also sozusagen der Ausreißer, den ich in ihrem Blut gefunden habe.
Das bedeutet, akut ist die Gefährdung nicht. Ich werde nicht sofort krank. Aber es ist ein leicht erhöhtes Krebsrisiko. Und ohne den Test wüsste ich nicht mal davon. Woher das PFAS in meinem Blut kommt, kann mir Dr. Schettgen nicht sagen. Ich habe nie Ski gewachst, nicht in Manching gelebt. Aber wenn es nicht daran liegt, woran dann? Das ist 11KM Stories, Staffel 1, das Gift in dir. Folge 2, Funnengate. Ich bin Johannes Edelhoff. Gemeinsam mit meiner Kollegin Katharina Felke recherchiere ich seit 2021 zum Jahrhundertgift PFAS. In dieser Folge: Wie kommen PFAS in unser Blut? Ein riesiger Schreibtisch steht vor mir, den ihr wahrscheinlich alle aus dem Fernsehen kennt. Der sieht genauso aus wie der Schreibtisch aus dem Oval Office, der vom amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus.
Are you guys from Germany?
Yes.
Which station?
NDR, which is, we work for ARD, you know, like the first program.
Oh, we know.
Aber wir sind nicht in Washington. Wir sind in Gent, Belgien. Der Tisch steht in einem großen Büro. Loftartig, hohe Fenster, teure Designermöbel. Und gehört zwei Schulfreunden, zwei Unternehmern, zwei CEOs, die sich mit ihrer eigenen Branche anlegen. Jan Helskens und sein Geschäftspartner Wim de Fehrmann. Sie produzieren seit 20 Jahren Bratpfannen. Und jetzt machen sie etwas öffentlich. Wie dreckig dieses Geschäft läuft. Und dass sich vor uns ein riesiger Umweltskandal auftut.
I am totally not a tree hugger. Totally not. I have nothing against tree huggers, but I'm just not one like that.
Die beiden sind keine Ökos, die Bäume umarmen. Sie wollten eigentlich mit Pfannen reich werden. Das war der Plan. Heute sitze ich vor ihnen an diesem Präsidentenschreibtisch. Und die beiden warnen vor PFAS. Sagen, dass Teflonpfannen unsere Umwelt vergiften und unser Blut. Sie sollen sogar Umweltministerinnen und Minister in ganz Europa angeschrieben haben. Jan Helskens will mir den Brief zeigen und sucht in seinen alten Mails.
Mrs. Schulze.
From Kundrikon.
No, the German Federal Ministry of Environment.
Ein paar Klicks, dann hat er den Brief und beginnt zu lesen.
Dear Mrs. Schulze,
im Brief geht es um PFAS und die wahrscheinlich bekannteste Pfanne Deutschlands, die Teflonpfanne. Was Helskens liest, klingt wie eine Abrechnung mit seiner eigenen Branche. Die anderen Hersteller spielten die Risiken bei der Produktion runter, beschönigten gegenüber der Politik und arbeiteten dabei mit Halbwahrheiten und fragwürdigen Studien, um ihre Pfannen weiterhin verkaufen zu können.
The industry is in some kind of a denial phase, saying it's all good. And sometimes I think that they just want to wake up and say, this was a bad dream. It's all gone. But it's not. The chemicals are still there. And you know what? Your great-grandchildren will also have it. And their children, too.
Wim, sein Geschäftspartner, sagt, die Industrie würde die Realität einfach verdrängen. Hoffen, die Schäden durch PFAS seien nichts als ein böser Traum. Die Wahrheit aber, das behaupten jedenfalls die beiden, die Chemikalien werden uns, unsere Kinder und Kindeskinder vergiften.
This is not something that is a small detail, because the problem is, it's accumulating. It's simply not going away.
Für die Herstellung der Teflonpfannen benötige man giftige PFAS-Chemikalien. Und die seien so schlimm, dass sie nach einer Alternative gesucht haben. Einer Pfanne ohne PFAS und trotzdem mit Antihaftbeschichtung. Die wollen sie mir zeigen. Wir gehen rüber in ihre Firmenküche. Wim steht am Herd. Perfekt sitzender, dunkelblauer Businessanzug. Vor ihm eine Pfanne, ein Ei. Er schlägt das Ei auf, lässt es in die Pfanne gleiten.
Nothing is sticking to it. Without PFAS.
Ich schaue zu. Funktioniert scheinbar.
It's a ceramic-coated non-stick fry pan. No PFAS.
No PFAS. Okay. And it's non-stick.
Ja, yeah, it's non-stick.
Non-stick, also Anti-Haftpfanne. Seit 2005 sind Jan und Wim im Pfannen-Business. Die beiden kennen die Produktion im Detail. Die eingesetzten Chemikalien, die Abläufe und die Orte, an denen alles passiert ist. Die Pfanne selbst ist unbedenklich. Das Braten damit, selbst wenn sie zerkratzt ist, kein Problem. Niemand muss seine Pfanne aus Panik wegschmeißen. Das Problem stecke aber woanders. In der Produktion, der Herstellung. Die Orte, an denen der Teflon-Grundstoff für die Pfannen hergestellt wird, jede einzelne dieser Produktionsstätten sei vergiftet, sagt Jan Helskens. Und von dort verteilen sich die PFAS in alle Himmelsrichtungen, bis zu uns und in unser Blut. Und die Hersteller wüssten das schon längst, aber wollen nichts ändern. Damit wollen Jan und Wim nichts mehr zu tun haben, sagen sie. Auf der Rückfahrt denke ich, Unternehmer, die sich gegen ihre eigene Branche stellen, die auspacken, eine richtig gute Geschichte. Aber sie haben auch ein eigenes Interesse. Sie verkaufen eben auch PFAS-freie Pfannen. Ihre Konkurrenz zu kritisieren, spielt ihnen direkt in die Karten. Aber wenn das alles stimmt, was sie erzählen, dann haben sie ja trotzdem recht. Dann geht es um einen der größten Umweltskandale unserer Zeit. Und er beginnt offenbar dort, wo Teflon produziert wird. Die beiden geben mir noch einen Tipp. Ich solle mir doch mal die Produktionsstandorte von PFAS etwas genauer anschauen. Einer davon ist auch in Deutschland, in Altötting, Bayern. Oh. Die meisten kennen Altötting als Wallfahrtsort. Die berühmte Schwarze Madonna. Ein weiträumiger Kapellenplatz, barocke Kulisse. Das Herz katholischer Frömmigkeit. Doch meine Kollegin Lea Busch ist aus einem ganz anderen Grund hier. Denn Altötting liegt auch mitten im bayerischen Chemiedreieck. Und hier steht auch eine von 6 PFAS-Fabriken Europas. Ganz in der Nähe davon trifft sich Lea mit Frank Bremauer.
Wir haben es geschafft. Hallo. Hi, voll gut, dass es geklappt hat. Genau, wir haben auch gutes Wetter mitgebracht aus dem Norden.
Sie treffen sich an seinem Haus direkt am Waldrand. Bremauer hat leicht zerzauste Haare. Sein Gesicht wirkt irgendwie besorgt. In seinem Garten beginnt der Frühling.
Oh, wow.
Das ist halt nicht weiter.
Okay. Also alles voll.
Diese sind auch Krokusse. Das da.
Wie schön.
In seinem Garten sprießen die Krokusse. Dahinter der Wald und dahinter die Fabrik. Viele Tanks, unterschiedlich hoch. Und Gebäude verbunden durch dicke Metallrohre, Schornsteine, die in den Himmel ragen. Hier entsteht der Grundstoff für beschichtete Pfannen, die sogenannten Fluorpolymere. Sie landen später in Millionen von Pfannen. Unter dem Namen Teflon kennt sie fast jeder. Was viele in Deutschland für eine praktische Erfindung halten, ist für Menschen wie Frank Bremauer in Altötting eine Gefahr.
Na, ich versuche mich nicht verrückt zu machen. Und begeistert bin ich nicht. Ich sehe das als Körperverletzung.
Was er damit meint? Dass die Fabrik hier lange schädliche PFAS eingesetzt hat. Stoffe, die als potenziell krebserregend gelten. Und dass die einfach ins Abwasser gelangten. Und was wirklich unglaublich klingt, nicht heimlich, nicht aus Versehen, sondern mit Genehmigung, ganz legal. Die PFAS kamen auch ins Altöttinger Grundwasser und eine Zeit lang sogar ins Trinkwasser.
40.000 Leute haben es im Blut. Ich glaube sogar, dass es mehr sind, weil noch andere Brunnen jetzt auch bekannt wurden, dass sie belastet sind. Also ich glaube, dass es schon noch mehr sind als 40.000.
Ja. Also ein ganzes Dorf hat quasi PFAS im Blut.
Nein, ein Dorf sind nicht 40.000, ein halber Landkreis ist es.
Die Konsequenz war so. Die Menschen, die hier leben, durften jahrelang kein Blutplasma spenden. Als Vorsichtsmaßnahme. Frank lebt nicht nur in der Nähe der Fabrik. Er ist auch Vorsitzender der Altöttinger Bürgerinitiative gegen PFAS. Inzwischen haben sich seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei ihm zu Hause versammelt. Das Wohnzimmer sieht für mich aus wie bei einem Oberstudienrat. Bücherregal bis an die Decke. Davor lehnt ein Pappschild. So ein selbstgemachtes von einer Demo. Darauf steht mit Filzstift geschrieben: Wir fordern das Grundrecht auf 100% sauberes Trinkwasser. Ihr Ziel? Die PFAS-Belastung stoppen, die Verantwortlichen benennen und verbindliche Regeln durchsetzen. Denn solange das ausbleibt, tragen sie die Risiken.
Also ich kann mich ja entscheiden, welche Pfanne ich kaufe, aber ich kann eben nicht wählen, aus welchem Trinkwasserhahn ich mein Wasser nehme. Ja.
Das Wasser ist belastet, der Boden auch.
Also ich schaue mir auf dem Markt an, wo die Felder sind von den Bauern oder wo der Bauer herkommt. Und bei bestimmten Bauern weiß ich, die Felder sind da und da. Da kaufe ich es nicht.
Weil deren Böden quasi noch verseucht sind,
ja,
mit PFAS.
Ja. Und ich glaube, dass ich da nicht der Einzige bin.
Mir fällt da auch eine Biobäuerin ein im Speziellen. Da habe ich früher gerne gekauft. Da wusste ich auch noch nichts über die Problematik. Die ging auch auf, oder geht auch immer noch auf die Bauernmärkte. Mir tut es wirklich sehr leid um ihren Betrieb.
Lea sitzt lange dort und hört den Leuten zu. Jeder hier hat eine Geschichte. Von verunreinigtem Wasser, von Misstrauen gegenüber Lebensmitteln und von dem Gefühl, dass keiner wirklich aufklärt. Was heißt das jetzt? Ich lebe 100 Kilometer entfernt. Ich habe nie an einem belasteten Ort gewohnt. Und trotzdem habe ich PFAS in meinem Blut, wie viele andere auch. Wir haben auch bei denen nachgefragt, die die Stoffe herstellen. Die PFAS-Fabrik in Altötting gehört zum US-Konzern 3M. Die sind zum Beispiel der Hersteller für gelbe Post-it-Zettel und haben in der Corona-Zeit Masken produziert. Wir haben mehrfach um ein Interview gebeten, aber 3M wollte nicht mit uns sprechen. Immerhin, auf unsere Fragen haben sie schriftlich geantwortet. 3M schreibt:
Die 3M Company hat angekündigt, die Herstellung von PFAS bis Ende 2025 einzustellen.
Von anderen Herstellern hören wir, sie wollen weitermachen wie bisher. Zum Beispiel Chemours, der Teflon-Produzent. Der Konzern schreibt:
Ziel ist es unter anderem, die prozessbedingten Emissionen fluorierter organischer Chemikalien bis 2030 um mindestens 99% zu senken.
Klingt so, als würden die gefährlichen PFAS in Zukunft nicht mehr in der Umwelt landen. Also alles gut? Katharina und ich fahren durch die Straßen Zürichs. Vorbei an grauen Fassaden, durch enge Kurven.
Nach 800 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite.
Wir fahren zu einem Mann, der wahrscheinlich weiß, wie das alles zusammenhängt. Die hohen PFAS-Werte in meinem Blut. Die Fabrik in Altötting. Die Pfanne.
Ja, das sieht auch schon nach Laboren aus hier, ne? Das da ist es bestimmt, der Eingang.
16?
Ja. Kannst du auf der anderen Straßenseite parken?
Rechts von uns ein kastenartiger Funktionsbau. Durch die Fenster sieht man Forscher, die in Laboren arbeiten. ETH Zürich, eine der renommiertesten Universitäten der Welt. Hier arbeitet Professor Scheringer, einer der führenden PFAS-Experten. Seit fast 20 Jahren erforscht er diese Chemikalien.
Hallo, Herr Scheringer. Moin, hallo. Super, dass es klappt.
Scheringer ist groß, schlank, mit einer Art Beatles-Frisur. Wache Augen. Wir folgen ihm durch die Hochschule. Vorbei an Tischen voller Studierender, die leidenschaftlich diskutieren. Vorbei an Schaubildern, die zeigen, wie Chemikalien in die Umwelt gelangen.
Dann geht's los. Herr Scheringer, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir werden heute über PFAS sprechen.
Wir springen direkt rein. Und ist alles gut, wie die Industrie behauptet? Scheringer macht sofort klar, nein. Die Verseuchung rund um die Produktionsstätten ist nicht ein Problem der Vergangenheit, sondern der Gegenwart und der Zukunft. Und auch nicht nur eines von Altötting, sondern von jedem einzelnen Standort, wo PFAS produziert werden.
Es gibt in Europa 6 Standorte für die Fluorpolymerherstellung und dort ist der Boden, das Wasser so stark verseucht, dass es zum Teil heißt, man darf nichts aus dem Garten essen, das Wasser muss gefiltert werden. Also das ist gravierend, das sind gravierende Einschränkungen der Lebensqualität und der Lebensmöglichkeit der Menschen an diesen Orten.
Es betrifft nicht nur die Menschen, die neben den Fabriken wohnen. Und das liegt vor allem an einer Eigenschaft, die PFAS so gefährlich machen. Ihre Persistenz, ihre Stabilität. Diese Stoffe zerfallen nicht. Sie verschwinden nicht. Deshalb heißen sie ja auch Ewigkeitschemikalien, Jahrhundertgift. Sie halten länger, als jeder von uns lebt. Sie reichern sich an in der Umwelt, im Wasser, im Körper. Und das überall. Weltweit.
Das heißt, wir haben immer höhere Mengen von diesen Substanzen in der Umwelt und in unserer Nahrung, in unserem Blut. Und selbst wenn sie unterschiedlich toxisch sind, irgendwann, man sagt, die Dosis macht das Gift, irgendwann ist eine Dosis erreicht, die eben dann giftig ist.
Und dann kommt der Moment, der bei uns hängen bleibt. Denn man denkt ja, irgendwann fließt das Zeug vielleicht ins Meer, verdünnt sich, so wie viele andere Stoffe auch. Und das Problem ist vielleicht gar nicht so groß.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt im gewissen Sinne, denn es gibt auch einen sehr, sehr schönen Slogan, der das einfängt. Auf Englisch ist das: The solution to pollution is dilution. Also die Lösung für Verschmutzung ist Verdünnung. Und das ist auch berechtigt, wenn es eben nicht nur die Verdünnung ist. PFAS werden nicht abgebaut, und zwar gar nicht in der Umwelt. Und deswegen führt die Verdünnung dort, wo sie emittiert werden und wo die Konzentrationen hoch sind, erstmal dazu, dass sie einfach weggehen und dann eben auch in der Antarktis und Himalaya in messbaren Konzentrationen im Regen sind, weil sie eben nicht verschwinden. Wir haben einen globalen Rührkessel, ein globales Mixgefäß, wo sie dann einfach global verteilt werden und nicht verschwinden, weil sie in der Umwelt nicht abgebaut werden.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, regnet es.
Ja,
das ja dann auch
genau,
überall.
Das regnet es überall auf der Welt. Überall auf der Welt regnet es diese Substanzen, ja.
Lassen wir das kurz sacken. Es regnet PFAS. So viel, dass Regenwasser in manchen Regionen nicht mehr als Trinkwasser gelten würde. Stoffe aus dieser Chemikaliengruppe stecken in unserem Essen. Im Fisch, in Fleisch, in Pilzen. Sie kommen in unser Blut. Einige PFAS stehen im Verdacht, Krebs auszulösen. Sie greifen den Hormonhaushalt an, können zu Unfruchtbarkeit führen, vielleicht auch zu Diabetes. Ich habe schon viele Interviews geführt, aber dieses ist anders. Nicht, weil jemand dramatisiert, sondern weil es reicht, die Fakten zu hören, um zu begreifen, wie ernst es ist. Ich frage Professor Scheringer, wie schlimm ist das eigentlich im Vergleich zu anderen Umweltproblemen?
Auf einer Skala von 1 bis 10, wo kann man es einordnen?
10.
Das ist die Antwort. Ohne Zögern, 10 von 10. Das ist Das Gift in dir. Ein Podcast von Katharina Felke und mir, Johannes Edelhoff. Skript: Adrian Breda und Danny Marquez. Dramaturgie: Klaus Uhrig. Produktion: Jonas Teichmann. Regie: Lisa Krumme. Musik: Jakob Friedrichs und Frank Mehrfurt. Distribution: Kerstin Ammermann, Kira Drössler und Nils Kinkel. Redaktion: Tamara Anthony, Christiane Glas und Jasmin Klofter. Das Gift in dir ist eine Produktion von NDR Info für 11KM Stories. 11KM Stories liegt in der redaktionellen Verantwortung des NDR. Diese Recherche des ARD-Politikmagazins Panorama und der Investigation des NDR findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gern Podcasts hört. Zum Beispiel 11KM, der Tagesschau-Podcast, der euch täglich tiefgehend und packend ein aktuelles News-Thema erzählt. Mit 11KM taucht ihr ab ins aktuelle Geschehen und hört jeden Tag ein neues Thema. Im Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten der gesamten ARD geht es zum Beispiel darum, ob Skisport in Zeiten des Klimawandels noch eine Zukunft hat. Oder warum Donald Trump die Kontrolle über Grönland will. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hört ihr täglich montags bis freitags ab 6 Uhr in der ARD-Audiothek und auf allen Podcast-Plattformen.